HR Info. Kultur.
Mit Pablo Díaz. Jeder von uns hört im Durchschnitt täglich 2,5 Stunden Musik. Das hat der Weltverband der Phonoindustrie herausgefunden. Und dieser Musikkonsum wird zunehmen. Doch die Art und Weise, wie die Menschen zukünftig Musik hören werden, die wird sich ändern.
Ja, man wird zum klassischen Abo-Kunden, indem man etwa bei Spotify ein Abo bucht. Und dann hat man die Möglichkeit, auf Millionen von Songs zuzugreifen. Man kriegt Song-Empfehlungen, so angepasst an den eigenen Musikgeschmack. Und man hat das Gefühl, Mensch, so viel Musik war doch eigentlich noch nie. Das ist ein Gefühl, das man hat. Die Realität dort ist eine andere, weil wir beim Musikhören permanent vermessen werden. Und daraus entstehen neue Angebote, die viele andere Musik eben wegdrücken.
Das sagt der Popkulturforscher Markus S. Kleiner von der Hochschule für populäre Künste in Berlin. Im Gespräch mit ihm werden wir auch erfahren, was diese neuen Formen des Musikhörens auch für die Künstler selbst bedeuten. Außerdem erinnern wir in dieser Sendung an den Musiker Marvin Gaye, der in dieser Woche 80 Jahre alt geworden wäre. Und der Kulturtipp. Wir schicken Sie in eine Ausstellung im Museum für angewandte Kunst in Frankfurt. Die Kultur in HR Info. Die heutige Kultursendung ist eine Sendung der Kontraste, denn die Musikwelt ist im Umbruch. Die Branche spricht von fundamentalen Veränderungen, die mit der Digitalisierung der Musik zusammenhängen. Musik kann überall und zu jeder Zeit konsumiert werden, und zwar ohne Mengenbegrenzung. Dieser Umbruch erfasst Industrie, Musikinstrumentenhersteller und Künstler und ist eines der Themen auf der Musikmesse in Frankfurt in dieser Woche. Aber nicht nur. Die Musikmesse hat viel mehr im Angebot. Zum Beispiel prominente Künstler.
Applaus für den Stargeiger David Garrett. Allerdings ist er nicht gekommen, um zu spielen. Auf der Musikmesse stellt er nur sein neues Notenbuch Best of Violin vor, das im Mai zu seiner Deutschlandtournee erscheinen soll.
Ich habe seit 10 Jahren mit meiner Band Crossover gemacht. Natürlich nicht nur Crossover, sondern auch viel Klassik. In dieser Zeit sind unglaublich viele Arrangements entstanden für Geige, Orchester und Band. Und ich habe über die Jahre sehr oft die Frage gestellt bekommen, gibt es dafür Noten? Und aus dieser Frage hat sich halt dieses Projekt ergeben. Ich hoffe, dass viele Musiker, viele Geiger daran Spaß haben werden, viele junge Menschen.
Von solchen Star-Auftritten lebt eine Musikmesse, um attraktiv für die Besucher zu sein. Deshalb gibt es auch prominente Veranstaltungen, die mehrere tausend Besucher anlocken sollen, wie den Auftritt des US-Jazz-Musikers Gregory Porter zusammen mit der Neuen Philharmonie Frankfurt in der Festhalle, sagt Michael Bieber, Bereichsleiter für die Musikmesse.
Wir haben eigentlich die Transformation von einer Musikinstrumentenmesse zu einer richtigen Musikmesse vollzogen im Moment oder sind auch mittendrin dabei. Es geht uns darum, vor allem die Musiker in den Vordergrund zu rücken, das Musikmachen darum.
Dabei bemüht sich die Musikmesse, die aktuellen Trends der Branche mit zahlreichen Angeboten aufzugreifen. Da geht es um Digitalisierung der Musik im Zeitalter des Streaming. Da finden DJ-Veranstaltungen und Live-Performances statt. Da gibt es ein Music Education Center für junge Leute und auch die Aussteller lassen sich zur Digitalisierung etwas einfallen.
Das ist im Prinzip jetzt das selbstspielende Klavier 4.0, wenn man so möchte. Es ist voll integrierbar in jedes Home-Entertainment-System. Es wird über ein Handy oder ein Tablet per App gesteuert.
Erzählt Aussteller Felix Tiggeler in der Messehalle 3. Und dann gibt's natürlich das Musikmessen-Festival, das mit ungewöhnlichen Konzepten auch über das Messegelände hinaus punkten will. Festivalleiter Wolfgang Weyand erläutert.
Wenn wir heute die Trauerhalle des Frankfurter Hauptfriedhofs mit einem Chorkonzert bespielen, dann ist das ungewöhnlich im Rahmen eines Festivals. Und so haben wir zum einen ungewöhnliche Locations, die wir bespielen, aber es gibt auch Künstlerbegegnungen, die ungewöhnlich sind. Also wenn Glasperlenspiel mit Musti zusammen auf einer Bühne steht, dann machen die das normal nicht.
Neudeutsch heißt das dann Urban Pop meets DJ. Musikalisch punkten will die Musikmesse auch mit den Preisen, die hier vergeben werden, wie den Internationalen Deutschen Pianistenpreis in der Alten Oper und den Frankfurter Musikpreis in der Paulskirche. Doch hat die Musikmesse an sich musikalisch eine Bedeutung?
Leider nicht so, muss ich sagen. Also der Unterschied zur NAMM Show in Los Angeles, in Anaheim, da war ich auch im Januar. Das ist so ein bisschen das Gegenteil von dieser Situation, die gerade. Da ist es so übervoll, das sind Hunderttausende von Menschen. Und hier ist ein bisschen mehr Platz in den letzten Jahren. Die Messe war auch mal voller. Ich erinnere das auch, vor 10 Jahren war hier dreimal so viel los.
Sagt Matthias Jabs, Gitarrist der Hardrock-Band Scorpions.
Jutta Nieswand über die Aktivitäten und Schwerpunkte auf der Musikmesse in Frankfurt. An diesem Samstag öffnet die Messe auch für das Publikum. Die Digitalisierung der Musik verändert die Musikbranche. Heute lädt man sich keine MP3-Datei mehr herunter, wenn Mann oder Frau Musik hören will, sondern man meldet sich bei einem der Streaming-Dienstanbieter an. Apple Music, Duke, Napster oder Spotify sind solche Anbieter. Streaming-Dienste sind mittlerweile der größte wachsende Markt im Musikbereich. Professor Markus S. Kleiner ist Popkulturforscher an der Hochschule für populäre Künste in Berlin. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und habe ihn gefragt, ob die Art, wie wir heute Musik konsumieren, auch eine Frage der Generationen ist.
Also meine Generation, ich bin 45, hat auch Alben gekauft. Ich kaufe immer noch Alben. Aber es ist für junge Menschen, wie ich das beobachte, einfach viel komfortabler geworden, so eine Virtualität von Musik um sich herum zu haben. Dass man nicht mehr in den Plattenladen muss, sich das sperrige Vinyl kaufen muss oder so eine komische kleine CD, die eh immer kaputt geht, weil sie irgendwo hinfällt oder so. Sondern dass man sagt, hey, wir sind flexibel, wir sind mobil, wir wollen uns nicht festlegen. Und wenn wir Musik konsumieren, dann vor allem digital, weil es uns eine Freiheit zulässt, die uns analoges Musikhören nicht erlaubt.
Und dieses digitale Musikhören beinhaltet aber nicht mehr wie vor kurzem, dass man sich Dateien runterlädt, sondern man bucht sich irgendwo ein in einer dieser Streaming-Dienste.
Ja, man wird zum klassischen Abo-Kunden, indem man etwa bei Spotify ein Abo bucht und dann hat man die Möglichkeit, auf Millionen von Songs zuzugreifen. Man kriegt Song-Empfehlungen, so angepasst an den eigenen Musikgeschmack und man hat das Gefühl, Mensch, so viel Musik war doch eigentlich noch nie. Das ist ein Gefühl, das man hat. Die Realität dort ist eine andere, weil wir beim Musikhören permanent vermessen werden, etwa von Spotify, vom Streaming-Dienst, der sagt, aha, ich höre das und das so und so lange, ihm könnte auch das und das gefallen. Und so wird mein eigener Musikgeschmack permanent empirisch vermessen und daraus entstehen neue Angebote, die viele andere Musik eben wegdrücken.
Hat diese Art des Musikhörens auch, des Popmusikhörens, muss man immer dazu sagen, auch Auswirkungen auf die Künstler selbst, also auf diejenigen, die diese Musik herstellen?
Beim Streaming ist es so, dass man etwa bei Spotify als Künstler erst nach 30 Sekunden bezahlt wird. Das heißt, sie müssen Hörerinnen 30 Sekunden am Song halten, bevor es überhaupt ökonomisch interessant wird. Und meistens ist es dann natürlich so, dass bei den Künstlern die Plattenfirmen die Verträge mit Spotify haben. Und was dann beim Künstler übrig bleibt, hängt von der Plattenfirma, nicht von Spotify ab. Das andere ist, dass es im digitalen Musikhören so ist, dass man sehr ungeduldig wird. Das heißt, man gibt einem Song sehr wenig Zeit, dass man sagt, hey, der gefällt mir oder der gefällt mir nicht. Man klickt sehr schnell weiter. Ich nenne das immer die Skip-Mentalität. Also ich klicke vom einen zum anderen, bis ich was finde, was mir gefällt. Und insofern hat die Popmusik immer weniger Chance, jemanden langsam auf sich zukommen zu lassen, sondern etwa Intros verschwinden. Die Intros müssen weg, weil man muss sofort zum Kern des Songs kommen, um die Leute minimal 30 Sekunden am Song zu halten. Und es verändert natürlich nicht nur die Rezeption, sondern auch die Produktion von Popmusik.
Das heißt, ein Lied wie, naja, sagen wir mal Bohemian Rhapsody von Queen, das ist das Erste, was mir jetzt gerade einfällt, würde es auf eine, ja, auf diesem Streaming-Dienst wahrscheinlich nicht schaffen. Das hat ja einen furchtbar langen Vorlauf.
Ja, es ist ein Klassiker. Ein Klassiker funktionieren immer, deshalb geht auch Bohemian Rhapsody bei Spotify. Es geht aber um Musik der Gegenwart, also die jetzt wirklich aus der Zeit heraus produziert wird und die orientiert sich immer mehr an Streamgewohnheiten. Eins ist halt eben Intros weg, Intros stören, man muss sofort zur Mitte des Songs kommen. Das andere ist, Songs werden kürzer, nicht mehr 3,5 oder 4 Minuten. Die Songs gibt es natürlich auch, aber im Wesentlichen sind erfolgreiche Songs unter 3 Minuten und so verändert sich die Produktion von Popmusik, auch die Kunst, Popmusik entstehen zu lassen, angepasst an Hörgewohnheiten, die wiederum ökonomisch bestimmt werden.
Aber das bedeutet, dass diese Musik, die da zusammengestellt wird, das kommt ja, also der Oberbegriff dafür sind ja Playlists, das heißt, es sagt noch nichts über die Qualität dieser Musik aus, sondern nur über deren Beliebtheit.
Genau, das heißt, Erfolg ist kalkulierbar im Streaming, indem man sagt, also die Wahrscheinlichkeit, dass Leute, die die und die Songs gehört haben, auch den Song mögen werden, ist sehr hoch, weil man hat dafür empirische Belege und man kalkuliert Erfolg und es ist nicht mehr eine Kunst, also Popmusik als Kunst, die versucht, Hörgewohnheiten zu überraschen, zu irritieren, wirklich im musikalischen Material weiterzugehen, sondern man überlegt sich primär, wie kriegen wir die größte Hörerschaft, mit welchen Mitteln müssen wir das machen, mit welchen Songs, mit welchen Melodien. Und man produziert, also der Mainstream, der neue Mainstream ist ein Mainstream. Stream. Und das ist eine große Veränderung, die wir beobachten können heute.
Aber was bedeutet das für die Qualität der Popmusik selbst?
Das heißt nicht, wenn Songs kürzer werden, dass sie automatisch qualitativ weniger wert sind. Aber die Qualität für Popmusik resultiert aus meiner Perspektive, aus einer künstlerischen Eigensinnigkeit heraus. Dass die Musik so klingt, wie die Musiker sie klingen haben wollen. Und das verschwindet, indem Musik oder der Erfolg von Musik immer kalkulierbarer wird und die Streams vorgeben, naja, in Playlisten kommt nur das, was die meisten hören. Und die Frage der Qualität spielt überhaupt keine Rolle, sondern die Frage der Qualität ist durch die Frage der Reichweite ersetzt worden.
Und was bedeutet das jetzt für den Künstler? Muss er die Komposition und die Produktion von Popmusik so verändern, dass sie auf jeden Fall ankommen muss?
Der Künstler wird mehr zum Ökonom als zum Künstler. Also er wird weniger Künstler und mehr Ökonom oder mehr Mathematiker, der kalkulieren kann auf der Hand von Algorithmen ausgespuckten Zahlen oder Nutzungsergebnissen. Naja, was muss ich machen, um gehört zu werden?
Würden Sie so weit gehen zu sagen, die Kalkulation von diesen Algorithmen ersetzt letztendlich die Kreativität des Künstlers selbst?
Der Algorithmus fordert die künstlerische Kreativität heraus. Sie ersetzt sie aus meiner Perspektive nicht, weil Kreativität kann nicht berechnet werden. Aber sie stellt eine Herausforderung dar, weil man seine künstlerische Freiheit immer mehr an die Gegebenheiten des Digitalen anpassen muss. Und die Gegebenheiten des Digitalen sind vor allem ökonomisch ausgerichtet. Das Ökonomische hat sich nur selten für die Qualität von etwas interessiert.
Wir sprechen jetzt die ganze Zeit über die Entwicklung, sagen wir mal, im Bereich der Popkultur und der Popmusik. Ist davon auszugehen, dass diese Algorithmen zukünftig auch andere Musikarten in der gleichen Weise beeinflussen werden?
Ich glaube, dass Zukunft in den nächsten Generationen das Musikhören größtenteils digital stattfindet. Und wenn man im digitalen Erfolg haben muss, gibt es Erfolgskriterien, die eben auch für den Jazz oder für die Klassik, für die neue Musik und so weiter, auch vielleicht für die Oper weniger. Ich glaube, die Oper ist nicht überführbar in Streaming, aber andere Musikarten müssen, wenn sie im Digitalen mitspielen, müssen sich auch den Gegebenheiten anpassen. Die Frage ist, ob die Hörerinnen des Jazz, also Jazzfans oder klassische Musikfans, ob sie da mitmachen werden, ob sie nicht sagen, hey, ich will doch lieber die Platte haben, ich möchte doch lieber das Radioerlebnis haben, ich möchte eine CD kaufen, ich möchte ins Konzert gehen, ob denen das nicht wichtiger ist im Nutzungsverhalten.
Markus S. Kleiner war das, Popkulturforscher an der Hochschule für populäre Künste in Berlin. Wir haben über die Art und Weise gesprochen, wie wir heute Popmusik konsumieren und welche Auswirkungen dies auf die Konsumenten und die Künstler hat. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Wenn wir heute über Streaming-Dienste sprechen, dann steht der Name der US-amerikanischen Plattenfirma Motown Records im krassen Gegensatz dazu. In den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts war Motown Records ein renommiertes Plattenlabel, spezialisiert auf afroamerikanische Künstler. Motown Records galt als Hitmaschine, denn da veröffentlichten die talentiertesten und visionärsten Künstler ihre Lieder. Einer davon war Marvin Gaye. In dieser Woche wäre der Sänger 80 Jahre alt geworden. Nicole Markwald erinnert an ihn.
Marvin Gaye wuchs in Washington D.C. auf. Er sang schon mit 3 im Kirchenchor. Sein Vater war Pfarrer und ein zorniger Mann, der seinen Sohn fast täglich schlug. Der suchte Zuflucht in der Musik, spielte Klavier und Schlagzeug und verdiente später Geld als Backgroundsänger. Dabei wird Marvin Gaye von Berry Gordy Jr. entdeckt. Der Gründer von Motown bindet ihn 1961 mit einem Vertrag an die Plattenfirma. In den Jahren darauf kommen erste kleinere Erfolge. 1965 gelangen ihm gleich 3 Platzierungen in den Top 10, unter anderem mit How Sweet It Is To Be Loved By You. How sweet. Aus Marvin Gaye wird einer der meistbeschäftigten Duettpartner. Besonders seine Zusammenarbeit mit der jungen Sängerin Tammy Terrell führt zu einer wahren Serie von Hits, wie Ain't No Mountain High Enough. Oh, baby, that ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Terrell stirbt 1970 an Krebs. Ein Tiefschlag für den Sänger, der gleichzeitig mit privaten Problemen kämpft. Die Ehe mit der Schwester von Motown-Chef Gordy bricht auseinander. Trotz seiner musikalischen Erfolge wie I Heard It Through the Grapevine zieht sich Marvin Gaye aus der Öffentlichkeit zurück. Er kehrt wieder mit einem Meisterwerk, What's Going On. Darauf positioniert er sich politisch, prangert Diskriminierung und Gewalt, Ungleichheit und Korruption an. Erzählt werden die Songs aus der Perspektive seines Bruders Frankie, der kurz zuvor aus dem Vietnamkrieg heimgekehrt war. Oh, Marvin Gaye veränderte die Musiklandschaft für immer. Sänger, selbst so anmutige wie er, können auch Aktivisten sein. 2 Jahre später verändert sich sein Fokus erneut mit dem sexuell aufgeladenen Album Let's Get It On. Als Marvin Gaye 1984 in einem Interview gefragt wird, ob es stimmt, dass er Suizidgedanken hatte, sagt der Sänger: Ich mag es eigentlich nicht, auf diese Frage zu antworten. Die Antwort könnte mich schwach aussehen lassen, aber ich bin eine ehrliche Seele und ja, ich war in den letzten Jahren nah an diesem Punkt.
During my 4-year hiatus.
Warum, wird er gefragt? Marvin Gaye antwortet: Weil ich mich nicht geliebt gefühlt habe. Und weil ich mich ungeliebt fühlte, dachte ich, ich sei nutzlos.
Because I didn't feel loved, I felt useless.
Wenige Monate nach diesen Aufnahmen stirbt der Sänger bei einer Auseinandersetzung mit seinem Vater. Erschossen mit einer Waffe, die Marvin Gaye einst seinem Vater zur Selbstverteidigung geschenkt hatte. Monatelang hatten zuvor Geschichten die Runde gemacht, dass Marvin Gaye psychische Probleme habe, Angstzustände und Verfolgungswahn und mit Depressionen kämpfe. Zu dem Zeitpunkt war er einer der bedeutendsten Sänger, den das Plattenlabel Motown hervorgebracht hatte. Nun zum 80. Geburtstag erscheint das sogenannte vergessene Album von Marvin Gaye. You're the Man, aufgenommen 1972, aber nie veröffentlicht. Die Songs sind fast alle mal als Bonusmaterial oder Ähnliches herausgebracht worden. Doch nun gibt es das Album so, wie vom Sänger geplant. Es hat zwar 47 Jahre gedauert, bis es so wie beabsichtigt veröffentlicht wird, schreibt der Sender NPR. Aber You're the Man ist eine mächtige, klangvolle Erinnerung an die Großartigkeit des Marvin Gaye.
This is my last chance to get close to
Der US-amerikanische Sänger Marvin Gaye wäre in dieser Woche 80 Jahre alt geworden. Jetzt erscheint ein neues Album von ihm. Und jetzt schicken wir Sie ins Museum für angewandte Kunst, in die Ausstellung Moderne am Main 1919 bis 1939. Der heutige Kulturtipp des Intendanten des Frankfurter Schauspiel Anselm Weber.
HR Info. Kulturtipp.
In den 20er Jahren entwickelte sich Frankfurt zu einem Zentrum der modernen Gestaltung. Auf dem Weg zu einer neuartigen Großstadtkultur haben Frankfurter Gestalterinnen und Gestalter neue Formen für sämtliche Lebensbereiche entwickelt. Die Ausstellung setzt sich mit der Frage auseinander, ob und in welcher Weise grundlegende gesellschaftliche Veränderungen auch einen ästhetischen Wandel mit sich bringen sollten und wie das Neue in die Welt kommt. Ich finde, dass in der Diskussion, in der wir uns heute befinden, wie sieht die Stadt der Zukunft, wie sieht die Zukunft Frankfurts aus, diese Ausstellung einen wunderbaren Rückblick in die Vergangenheit aufmacht und uns zeigt, welche Fragen wir uns für die Zukunft stellen müssen. Für mich war der Einstieg in die Ausstellung der Besuch der Ernst-May-Siedlung und ich bin danach dann in die Ausstellung gegangen. Und was ich so bereichernd finde, ist, dass man einfach sieht, dass die Frage nach der Zukunft alle Lebensbereiche betrifft. Nicht nur einen herausnimmt, sondern wirklich alle Lebensbereiche. Und wenn wir uns die Frage, Stichwort Digitalisierung, stellen, dann ist eben die Digitalisierung betrifft nicht nur einen Lebensbereich, sondern betrifft unser gesamtes Leben. Und die Ausstellung ist einfach eine Aufforderung an die Komplexität unseres heutigen Lebens. Und das würde ich mir dann auch in den Fragen nach der Zukunft entsprechend wünschen.
Der Kulturtipp von Anselm Weber, Intendant des Frankfurter Schauspiel. Die Ausstellung, die er empfiehlt, Moderne am Main 1919 bis 1939, ist noch bis Sonntag, 14. April, im Museum für angewandte Kunst in Frankfurt zu sehen. Normalerweise bezeichnet man mit Liebe meines Lebens einen Menschen. Aber in der Ausstellung Play It Loud, Instruments of Rock'n'Roll im Metropolitan Museum in New York sind Gitarren gemeint. Die legendären Gitarren von Jimi Hendrix und Eric Clapton sind die bekanntesten Instrumente in dieser Ausstellung. Insgesamt 130 Instrumente, auf denen die Rock-Ikonen von Elvis Presley über Bruce Springsteen bis zu Lady Gaga gespielt haben, werden im Metropolitan Museum gezeigt.
Das Met Museum. Griechische Statuen stehen herum und Don Felder, der Gitarrist der legendären Eagles, spielt hier auf seiner zweiarmigen Gitarre den Sound seines Lebens, Hotel California. Die Gitarre, die Liebe seines Lebens, sagt er, seit er 10 Jahre alt sei, eine Gefährtin, die treueste, immer da, so der Gitarrist und Künstler.
You know, a guitar has been the love of my life since I was 10 years old. Brought me the most joy, the most passion, the most love, the most happiness. Like any other lover that may have come and gone, the guitar has never abandoned me. It's always been there, always been so satisfying that I have a very deep relationship and deep love for that guitar.
Don Felder. Er hat Grammys gewonnen, ist Mitglied der Rock'n'Roll Hall of Fame, aber dass seine Gitarre jetzt Teil der Ausstellung Play It Loud im Met Museum ist, das sei noch größer als alles andere, sagt Don Felder im ARD-Gespräch.
Probably the highest honor that I could have ever achieved. I'm a member of 3 Rock'n'Roll Hall of Fames, Grammys, but to be in the Met, I think it's a step or two above all of those, to tell you the truth.
3 Meter vor ihm steht eine vielleicht die größte Gitarrenlegende, Jimmy Page, Gitarrist von Led Zeppelin. 75 Jahre ist er und jetzt schaut er sich seine Gitarre an, die hier im Met ausgestellt ist und kann es gar nicht glauben.
For me to be here to see something that I would never have even dreamt about it. As a kid.
Jimmy Page und sein Instrument, eines von über 130, das die Met zusammengetragen hat, Play It Loud, die Geschichte des Rock'n'Roll erzählt anhand der Instrumente der größten Rock'n'Roller der Geschichte. Und Jimmy Page erzählt, wie das Met-Museum ihn überzeugte von der Ausstellung und davon, seine Instrumente zur Verfügung zu stellen.
I walked through the Greco-Roman statues to this particular.
Du läufst im Erdgeschoss des Met-Museums hier an den römischen und griechischen Statuen entlang und dann siehst du plötzlich die hell erleuchtete Gitarre von Chuck Berry. Und ich sagte, okay, was kann ich tun, um dabei zu sein? Es ist so magisch.
What can I do? What can I give you to help this along? Because it was just so magical.
Magische Musik und magische Instrumente. Blackie, die Stratocaster von Eric Clapton, die Hohner-Gitarre namens Love Drops, die Prince 1970 für angeblich $30 an einer Tankstelle in Minneapolis kaufte und eigenhändig mit Nagellack bemalte, Eddie Van Halens Frankenstein-Gitarre, der Flügel von Lady Gaga, Keith Richards Fender, von ihm bemalt.
Leo Fender made the most workable electric guitar. See, this is my workman. I mean, I wear him when I go to work, and he's pretty beat up, like me.
Es ist eine verrückte Ausstellung in einem der größten Museen der Welt, und der Chef Max Hollein, selbst einst Punkrocker, schwer verliebt in die Geschichte des Rock'n'Roll. Die Instrumente, sagt er, Artefakte, Gegenstände der Musikgeschichte.
Ich glaube, dass man gerade bei der Musik, gerade auch bei Rockmusik, zwischen dem Autor und dem Instrument nicht wirklich trennen kann in dem Sinne. Also niemand würde wahrscheinlich sagen, okay, wenn sie den Pinsel mit dem Rembrandt gemalt hat, hochhalten würden, würden sie nicht sagen, okay, das ist jetzt ein Moment. Eine Gitarre, ein Keyboard, ein Bass, der auch bei Performances verwendet wurde, der quasi auf der Bühne getragen wurde, das ist natürlich ein ganz anderes Werkzeug.
Jason übrigens, der Kurator, ist der Mann, der alles zusammentrug, 9 lange Jahre. Er, der selbst Schlagzeug spielt, hat sein Herz in der Ausstellung an das erste Schlagzeug verloren, das Ringo Starr in den USA kaufte.
There is something that grabs me about seeing that very small early Ludwig drum set at the very beginning. You could practically see him sitting behind it. So that's the one that's captured my heart.
I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker.
Neben Jason steht Steve Miller, The Joker, von der Steve Miller Band, auch so ein Instrumentenfetischist, noch so ein Altrocker. Er selbst sammelt Gitarren und seine Lieblingsgitarre, eine 61er Gibson Les Paul, bemalt von einem hawaiianischen Surfboardmaler. Sie, sagt der Joker bei der Eröffnung der Ausstellung, sie gehöre ab heute dem Met.
I'm promising to donate my 61 Gibson Les Paul TV special to the musical instrument department at the Metropolitan Museum. It's now yours, Jason.
I really love your beaches, wanna shake your tree.
Die Ausstellung Play It Loud Instruments of Rock'n'Roll im Metropolitan Museum in New York läuft bis zum 1. Oktober. Georg Schwarte war für uns dort. Und das war HR Infokultur. Die Sendung zum Nachhören oder zum Herunterladen finden Sie online auf hrinforadio.de. Dort gibt es auch den Podcast von HR Infokultur. Mein Name ist Pablo Díaz.